In der heutigen Podcast-Folge erfährst du unter anderem, warum Jonathan über 26.000 Bücher in seinem KDP-Portfolio hat und was bisher mein größter KDP-Fuck-up war. Viel Spaß! Wir haben noch etwas für euch. Und zwar habt ihr noch bis zum 28.07. die Chance, ein nagelneues MacBook Air mit neuem M1-Prozessor zu gewinnen. Ich habe das Ding selbst im Einsatz und ich kann euch sagen, es ist leicht, es sieht gut aus und hat verdammt viel Power und ist damit natürlich der perfekte Begleiter für ein Online-Business. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist, diesen Podcast zu abonnieren, ihn auf iTunes zu bewerten und anschließend einen Screenshot an gewinnspiel@nomad-publishing.de zu schicken. Und damit nehmt ihr automatisch teil und helft uns natürlich, diesen Podcast bekannter zu machen und die iTunes-Charts zu stürmen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute wieder mit dem Jonathan hier. Und es soll heute einmal um uns gehen, denn wir wollen uns einmal genauer vorstellen, aber das nicht irgendwie langweilig und nur den Lebenslauf runterrattern, sondern wir haben uns folgendes Format überlegt, dass wir uns gegenseitig einfach mal ein paar knackige Fragen stellen, also irgendwie so ein Fragenhagel. Und man muss relativ spontan darauf reagieren. Im ersten Teil eher so persönliche Fragen und im zweiten Teil etwas zu unserem Amazon Kindle Business. Und ich würde sagen, Jonathan, ich fange direkt mal an. Und zwar, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, was antwortest du?
Ja, es wird tatsächlich eine der schwierigsten Fragen, würde ich sagen, die man haben kann in unserem Business, weil man immer den Leuten erklären muss, erstmal, was man macht. Also ich habe zwischenzeitlich gesagt, dass ich Online-Marketing mache. Dann habe ich eine Zeit lang immer versucht, den Leuten zu erklären, was ich mache. Mittlerweile sage ich eigentlich immer, dass ich Kleinverleger bin. Mhm. Damit können die Leute irgendwie was anfangen und dann, es nervt einfach auch. Irgendwann hat man keinen Bock mehr, das zu erklären. Und damit habe ich das Gefühl, holt man die Leute ab, aber es ist gleichzeitig irgendwie, ja, ist schnell zu erklären. Jeder hat ein Bild im Kopf und dann verstehen die Leute das irgendwie halbwegs.
Ja, also bei mir ist immer unterschiedlich, je nachdem, wer fragt. So. Also Leuten, mit denen ich jetzt nicht so richtig krass ins Gespräch kommen möchte, irgendwie sage ich einfach, dass ich Online-Marketer bin. Weil jedes Mal, wenn du irgendwie Bücher oder sowas erwähnst, dann kommen 1000 Fragen, ja, so nach dem Motto, ja, bist du Autor und so weiter. Und das dann den Leuten erstmal zu erklären, ja, was es so mit dem Print-on-Demand-Business auf hat und so weiter, ist mir dann häufig zu anstrengend. Und jetzt hat man halt auch irgendwann dann noch weitere Business-Bereiche quasi jetzt bei mir, das Coaching und auch noch Affiliate-Marketing. Ja. Das heißt, ich sage dann einfach immer, ich bin Online-Unternehmer und auf Amazon. Und das reicht dann meist auch.
Ja, das ist bei dir, finde ich bei dir auch noch passender. Bei mir ist ja dann auch noch, also ich denke da manchmal, wenn ich tatsächlich mit irgendeiner Person rede, die Kontakt zu irgendeinem Experten hat, ist es ja ganz geil, wenn die wissen, dass jemand Bücher rausbringt. Also ich erhoffe mir dadurch manchmal noch so Verknüpfungen zu eventuellen Experten, auch wenn ich das sozusagen droppe. Und deswegen mache ich das immer so. So, ich würde vorschlagen, wir gehen dann zur nächsten Frage. Tom, hast du überhaupt studiert? Erste Frage. Und wenn ja, was hast du studiert? Und wo vielleicht auch? Das würde mich auch interessieren.
Ja, ganz klassisch BWL. Ich war wirklich so ein klassischer Typ, der nach dem Abi nicht so recht wusste, was er machen sollte. Also ich war schon immer so interessiert an Wirtschaft und Geld verdienen und so weiter, muss ich wirklich dazu sagen. Also ich habe schon so im Vorgarten früher Äpfel verkauft. Aber war mir dann so ein bisschen unsicher. Ich hatte mich auch für Geografie tatsächlich beworben, weil ich das auch schon immer spannend fand in der Schule, aber es ist dann BWL geworden, in Dresden tatsächlich. Da hat meine Cousins damals studiert und Dresden ist eine wunderschöne Stadt, super günstig als Student und die Hochschulen dort sind auch sehr, sehr gut. Was hast du studiert? Oder hast du überhaupt studiert? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Eigentlich hatte ich angefangen, ursprünglich mal Jura zu studieren, weil ich aus einer Juristenfamilie komme. Und das hat mir vom Ding her auch Spaß gemacht, aber ich habe irgendwie festgestellt, ich würde das nicht mein Leben lang machen wollen und es war mir tatsächlich auch ein bisschen zu intensiv. Also gerade die Klausuren waren halt sehr, sehr intensiv und man muss wirklich also ein bisschen so eine Hustler-Mentalität haben, glaube ich. Wenn man Jura studiert, und die habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig und da muss man sich das auch selber eingestehen. Und dann bin ich umgeschwenkt zu Medienmanagement. Das ist eigentlich ein bisschen wie BWL, aber auf die Medienwelt bezogen. Damals habe ich das noch gemacht, weil ich überlegt hatte, irgendwas mit Musik später zu machen. Davon bin ich eigentlich völlig abgekommen. Ich hatte auch in der Uni so Sachen mit Musik, wo wir ein Album produziert haben, aber das hat irgendwie mir den ganzen Spaß an Musik genommen. Und dann habe ich irgendwie, ja, Medienmanagement studiert. Das habe ich auch abgeschlossen mit dem Bachelor, aber danach noch einen Master zu machen, habe ich nicht eingesehen.
Er war bei mir auch so. Dann lief das Kindle-Business schon zu gut. Also ich hatte eigentlich vor, einen Master zu machen, aber dann. Okay, nächste Frage. Mac oder Windows? Auch so der Klassiker, oder?
Früher, muss ich sagen, war ich lange Windows-Verfechter. Der Mitbewohner von meinem Bruder damals war immer schon Mac-Fan und wir haben ihn immer ausgelacht, damals, als es noch nicht cool war. Und dann irgendwann bin ich umgestiegen und jetzt bin ich, glaube ich, seit also mindestens 10 Jahren bin ich auf Mac, würde ich sagen. Absolut happy damit, bin aber überhaupt nicht Apple-Extremist. Also ich bin immer so, wenn Leute mit Windows happy sind, voll, sollen sie es nutzen, habe ich gar kein Problem mit. Auch wenn Leute ein Samsung, also ein Galaxy benutzen oder so, bin ich auch fein damit. Muss jeder für sich entscheiden, hat alles Vor- und Nachteile, würde ich immer sagen. Was bei dir?
Ja, bei mir, ich bin jetzt frischer Umsteiger, sagen wir mal so. Ich war lange Zeit immer so Windows-Verfechter, weil ich es nicht eingesehen habe, irgendwie nur wegen der Marke und wegen dem Apfel-Logo draufzuzahlen. Mittlerweile habe ich mich aber überzeugen lassen, weil erstens sieht es besser aus, meiner Meinung nach die Geräte, und irgendwie läuft alles stimmiger. Also diese ganzen Pop-Ups und Abstürze im Windows haben mich dann irgendwann nur noch genervt. Und jetzt habe ich Apple eine Chance gegeben und habe es nicht bereut.
Ja, verstehe ich. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte, wann war das, vor 3 Jahren hatte ich einmal kurz mir ein Galaxy gekauft, quasi das iPhone von Samsung, weil ich auch so war, wie ich sehe nicht ein, dafür mal so viel zu bezahlen. Und ich probiere das jetzt einfach mal. Und ich musste mir eingestehen nach 3 Monaten, dass ich wieder ein iPhone will. Und dann habe ich mir wieder ein iPhone gekauft. Ich habe es versucht tatsächlich und es hat auch coole Seiten, aber ich bin einfach ein Apple-Kind jetzt seit zu langer Zeit schon. Gut, nächste Frage für dich. Fiction oder eher Non-Fiction?
Bei mir ganz klar Non-Fiction. Also ich lese fast nur Non-Fiction und veröffentliche auch fast nur Non-Fiction.
Ja.
Also ich bin echt so ein Sachbuchtyp, dass ich mir eher Marketingbücher und Unternehmer oder Finanzbücher reinziehe, als jetzt irgendwelche Romane oder Krimis. Und ich veröffentliche auch nur in dem Bereich. Also bei mir ist es ein ganz klares Non-Fiction.
Bei mir ist tatsächlich so, dass ich, kommt drauf an. Also veröffentlichen tue ich auch nur Non-Fiction. Lesen tue ich sehr viel Fiction. Also ich lese sehr gerne Romane oder Krimis. Also ich liebe historische Romane. Das ist wirklich was, was ich total gerne lese, was mir richtig Freude bereitet. Und ich bin auch so, mein Ziel ist, irgendwann in meiner Wohnung einfach ein riesiges Bücherregal zu haben. Wir haben jetzt schon ein ziemlich großes, aber mein Ziel ist auch, die Bücher tatsächlich darin gelesen zu haben. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, es gibt mir ganz viel Lebensfreude, so ein Bücherregal und auch die Bücher darin gelesen zu haben, finde ich super. Deswegen ist es beides bei mir. Ich lese aber auch Sachbücher, aber lieber wahrscheinlich Fiction.
Mein Bücherregal demotiviert eher, wenn man sich so anguckt, wie wenig man gelesen hat. Ich sage mir immer so, ich muss mehr lesen, aber ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so.
Ich kann dir mal ein paar gute Bücher empfehlen, dann hat man Bock drauf.
Können wir auch nochmal eine Folge zu machen, so Lieblingsbücher?
Ah, das ist vielleicht keine schlechte Idee, ja.
Ja. Nächste Frage. Hast du schon andere Businessmodelle ausprobiert vor KDP?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich war ich kam aus dem Studium raus und dachte mir so, okay, ich will irgendwie online Geld verdienen. Ich finde es, also ich glaube, wie jeder am Anfang so, ne? Irgendwie finde den Lifestyle cool. Ich finde es cool, irgendwie die Möglichkeit zu haben, viel Geld zu verdienen. Irgendwann merkt man dann, dass es nicht die Sachen sind, um die es geht und dass es in der Welt auch häufig mehr Schein als Sein ist. Und aber in diesem Zug habe ich quasi auch andere Sachen ausprobiert. Ich habe angefangen tatsächlich mit dem Schwersten, würde ich sagen. Ich habe FBA probiert, also Fulfillment bei Amazon. Das heißt quasi mit echten Produkten. Also ich habe ein echtes Produkt aus China importiert und habe dieses echte Produkt auf Amazon verkauft. Also Bücher sind auch echte Produkte, aber ich habe richtig was importiert. Ich hatte damals Glühbirnen importiert. Das waren so Edison-Glühbirnen, also solche Vintage-Glühbirnen.
Ah, geil. Die habe ich hier auch in meinem Büro.
Ja, ich habe, glaube ich, noch so irgendwie 200 Stück rumliegen.
Ja, lass mal rüberwachsen.
Ich kann dir gerne mal welche mitbringen, wenn du welche brauchst. Nee, genau, das habe ich gemacht und habe da damals auch einen ganz guten Geldbetrag reingehauen. Und mittlerweile würde ich sagen, ich glaube, ich könnte auch FBA gut hinbekommen mit den Erfahrungen, die ich über KDP gesammelt habe. Aber damals bin ich völlig unvorbereitet da reingegangen und habe mir das viel zu einfach vorgestellt. Und heute weiß ich viel mehr, glaube ich, wie man da auch erfolgreich sein würde. Aber genau, mit FBA bin ich tatsächlich relativ gescheitert, bin aber sehr gut und sehr glimpflich rausgekommen. Weil auch eine lustige Geschichte, die muss ich irgendwann mal erzählen, wie ich diese Glühbirnen losgeworden bin. Aber danach habe ich dann noch das T-Shirt-Business gemacht. Das habe ich, also das ist ja auch Print-on-Demand, nur mit T-Shirts quasi. Und darüber bin ich dann am Ende zu KDP gekommen, womit ich den größten Erfolg hatte und was mir auch mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat. Wie ist bei dir? Hattest du vorher noch irgendwas anderes gemacht?
Nee, nicht wirklich. Also ich hatte mich informiert zu verschiedenen Modellen. Ich hatte auch schon eine Domain registriert für so Nischenseiten. Die waren damals in 2016. Ja quasi so irgendwie Blogs zu erstellen, auf denen man fremde Produkte bewirbt, so Waschmaschinen oder irgendwelche Haartrockner und so weiter. Aber dann bin ich ziemlich schnell zu KDP gekommen und da das dann funktioniert hat, habe ich es einfach weitergemacht.
Gerade diese Affiliate-Seiten, ich weiß noch, ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern, ich hatte eine Vorlesung in der Uni und da hatte ein Professor, ich war halt an der Hochschule, ja, das waren also Leute aus dem Business, die da die Vorlesung gehalten haben, und da hatte ein Professor, bei dem ich eine Vorlesung hatte, hat erzählt, dass er eine Affiliate-Seite zu Fahrrädern hat. Und dass er damit passiv halt 400 Euro im Monat macht. Und für mich war das völlig unreal. Ich dachte, das geht doch gar nicht. Wie geil ist das denn? Und wollte mich dann auch, hat so mir vorgenommen, im Sommer sich da reinzulesen und so. Aber habe ich dann alles
gemacht. Genauso war es bei mir auch.
Ja.
Genauso war es auch.
Aber wenn du keine anderen Businessmodelle ausprobiert hast, du hattest wahrscheinlich trotzdem irgendeinen so einen richtig großen Fuck-up. Was war dein bisher größter Fuck-up?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, einer meiner größten Fuck-ups war tatsächlich am Anfang, dass ich nur E-Books veröffentlicht habe. Also Leute, die jetzt starten, die wissen halt sofort, hey, man kann auch Taschenbücher, Hörbücher und so weiter veröffentlichen. Aber am Anfang wusste ich das nicht und ich habe einfach mal die ersten Monate nur E-Books verkauft. Und damit deckst du ja wahrscheinlich so 10% oder 20% deines Potenzials ab. Und da habe ich ganz schön reingeschissen. Und ich habe den YouTube-Kanal viel zu spät gegründet. Ist jetzt zwar nicht so KDP-spezifisch, aber ich keine Ahnung, ich hatte irgendwie schon 6 Monate vor, diesen YouTube-Kanal zu gründen und habe es immer aufgeschoben und immer aufgeschoben. Und im Nachhinein hätte dieser YouTube-Kanal viel besser wachsen können, wenn ich es früher gemacht hätte.
Aber Sandy, jetzt siehst du richtig große Fuck-ups. Da merkt man immer, dass du risikoavers bist. Du willst dich schon vorher sehr gut klären, sodass möglichst auch nichts passieren kann. Ja.
Genau, und das sorgt halt auch dafür, dass ich immer so sehr stark zögere, ne? Und manchmal nicht so richtig in die Umsetzung komme, weil ich halt immer so alle Eventualitäten auschecke und lieber so ein Stück weit weniger Risiko eingehe.
Das ist halt total witzig, weil bei mir ist halt genau das Gegenteil. Ich laufe halt erstmal los und dann fliege ich die ganze Zeit währenddessen auf die Fresse. Und aber probiere dann halt so voranzukommen, weil ich meistens zu faul bin, wirklich vorher mir alle über alles Gedanken zu machen. Deswegen habe ich tatsächlich auch einen Fuck-up, aber also ja, mehrere wahrscheinlich. Man muss einmal ganz klar sagen, mein FBA-Business, aber da bin ich im Endeffekt sehr gnädig rausgekommen. Ich kann immer ganz kurz diese Geschichte vorgreifen, weil ich hatte dann diese Glühbirne nämlich auf Lager, musste die irgendwie loswerden und wollte die dann über einen Restpostenhändler verkaufen. Und die wollte aber eigentlich keiner haben. Und dann habe ich doch einen gefunden, habe den die verkauft. Amazon schickt es denen dann zu. Und dann hat Amazon aber das Paket verloren, lustigerweise. Also irgendwie eine Palette mit Glühbirnen. Und da haben sie mir den Wert der Glühbirnen erstattet, was viel, viel mehr wäre, als ich von einem Restpostenhändler bekommen habe. Insofern, da hatte ich echt Glück. Und ansonsten hatte ich auch noch, also ich hatte einmal einen Ratgeber, den habe ich richtig in den Sand gesetzt im Endeffekt. Der hat es auch bis heute nicht geschafft. Und zwar relativ am Anfang. Und da habe ich ja schon ein bisschen Geld auch in den Sand gesetzt. Aber das gehört halt einfach mal zu. Die Fehler, die ich da gemacht habe, die würde ich halt so in der Art nicht nochmal machen.
Ja, also ich hatte auch schon Buchflops. Ich hatte auch schon mal ein sehr aufwendiges Buchprojekt im Bereich Pubertät. Mhm. Kindererziehung, Pubertät. Auch komplett gefloppt. Sehr, sehr dummer Fehler. Mir fällt noch einer ein. Ich habe mal ein Buch erstellt, was ein Schimpfwort im Titel hatte. Und dadurch, dass es ein Schimpfwort im Titel hatte, hat es sich nicht für die Werbeanzeigen qualifiziert. Und wenn du ein Buch nicht bewerben kannst, ist halt schlecht, ne?
Ja.
Aber gut, da werden wir auch nochmal später drüber sprechen. Nächste Frage. Was war das beste Produkt, was du in den letzten 12 Monaten gekauft hast? Vielleicht auch so ein bisschen mit Business-Kontext. Hast du irgendwie was Neues,
Hilfreiches gekauft? Ich habe mir einen Stehschreibtisch gekauft. Das war sehr gut.
Oh, Alter, das wollte ich auch sagen. Als ich die Frage gestellt habe, habe ich mir so gedacht, ey, mein Stehschreibtisch ist echt so der Game-Changer.
Ja, wobei, da muss man fairerweise sagen, und da würde meine Frau, ich hoffe, dass sie das jetzt nicht hört, würde mir wahrscheinlich aufs Dach steigen. Ich stehe tatsächlich nicht so viel, wie ich am Anfang dachte. Sie hat mir vorher schon gesagt, du wirst halt nie daran stehen. Und ich war so, doch, bestimmt. Und ich stehe auch ab und zu, aber nicht so viel, wie ich am Anfang dachte. Insofern kann man das eigentlich gar nicht so richtig sagen. Aber doch, businesstechnisch wahrscheinlich, also ich habe es zumindest in meinem geschäftlichen Sinne angerechnet, ist, ich habe mir ein iPad gekauft und war immer so der Meinung, iPad ist für mich nichts. Entweder Laptop mit Tastatur oder iPhone, aber ich benutze das iPad ganz viel für geschäftliche Sachen, das muss ich hier einmal fürs Finanzamt sagen, aber ab und zu auch privat zum Zeitunglesen. Das ist
nicht zu laut.
Und ich benutze es aber hauptsächlich, wenn ich unterwegs bin, halt als Bildschirm. Tatsächlich als zweiten Bildschirm fürs MacBook. Das war ein super Kauf. Also habe ich keine Sekunde bereut. Ich habe benutzt viel, viel mehr, als ich erwartet hatte. Und das ist echt top. Das war eine sehr gute Anschaffung.
Bei mir war es tatsächlich der Schreibtisch. Ja. Also seitdem ich stehen kann, gerade auch so, weißt du, wenn ich so Zoom-Calls habe und so weiter, das ist so angenehm. Und man merkt es wirklich, wenn du 2-3 Stunden am Tag einfach nicht sitzt, was das schon für den Rücken bringt. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie produktiver geworden bin. Und was mir aufgefallen ist, wenn mal jemand hier im Büro ist und so mitarbeitet und man irgendwie was zeigen möchte an einem Bildschirm oder so, ist auch irgendwie angenehmer, wenn beide so an einem Gerät stehen können.
Weißt du? Ja, es macht Sinn, ja. Verstehe ich.
Dann lass uns mal rübergehen zu den KDP-Fragen.
Mhm.
Und zwar Frage Nummer 1 ist, wie viele Bücher hast du in deinem KDP-Account?
Ja, vor der Frage habe ich mich so ein bisschen gefürchtet. Also tatsächlich habe ich in meinem KDP-Account, und das habe ich gerade eben nochmal geschaut, tatsächlich 28.000 Bücher aktuell. Und zwar, das ist jetzt wahrscheinlich, klappen jetzt einige Kiefer runter, die kann ich bis hier hören. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich halt aus dem Low-Content- und No-Content-Bereich komme. Das heißt, ich habe damals sehr viel auf Masse gesetzt und hatte eine Phase im Jahr 2019, wo ich extrem erfolgreich Reisetagebücher verkauft habe. Und es gibt so ungefähr 213 Länder auf der Welt, glaube ich, ungefähr 210 oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann auch noch sehr viele große Städte. Und wenn man das dann ein Innenleben für das Buch, für das Reisetagebuch erstellt und ein Cover-Design und das dann über mehrere Länder und Städte immer wieder skaliert, dann kommt man recht schnell auf so große Zahlen. Aber genau, ja, dadurch trage ich jetzt eine ganz schöne Menge Ballast mit mir. Das hätte ich im Nachhinein jetzt lieber nicht in meinem Bücherregal bei KDP, aber so ist es nun mal. Aber zu Low und No Content werden wir auch später nochmal was sagen, in späteren Folgen, also jetzt nicht heute. Aber da wird es nochmal extra Folgen zu geben auf jeden Fall. Aber wie ist es bei dir? Wie viele Bücher hast du drin?
Ich habe, und das wird vielleicht auch einige Leute schockieren, in meinem persönlichen KDP-Account habe ich vielleicht 20 Projekte ungefähr. Das hört sich jetzt extrem wenig an, liegt aber auch daran, dass ich halt wirklich sehr, sehr viel über Expertenkooperation gemacht habe. Das heißt, läuft dann so ab, dass ich quasi das Buchprojekt nicht selbst veröffentliche über meinen Account, sondern mit einem Experten kooperiere. Zum Beispiel hast du irgendwie einen Experten im Bereich Gasgrill oder so und du kooperierst mit dem, er erstellt quasi den Content fürs Buch, man selbst macht die Vermarktung und das Buchprojekt wird dann über seinen KDP-Account veröffentlicht und man lässt sich am Ende quasi seinen Anteil auszahlen. Zu diesen Expertenkooperationen können wir auch nochmal eine extra Folge machen, denn das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und so kam es tatsächlich, dass ich sehr, sehr wenige Buchprojekte nur auf meinem habe, was für mich also als risikoaverser Typ wieder ein Stück weit dazu geführt hat, dass ich einfach diversifiziert habe. Also wenn mein eigener KDP-Account flöten geht, dann habe ich immer noch Einkommen von mittlerweile über 10 weiteren Accounts.
Ja, vor allem muss man sagen, und das unterschätzt, also das hört sich jetzt so dumm an, aber das ist tatsächlich ganz nervig. Wenn du so viele Bücher in deinem Account hast, dann ist das Backend von KDP auch langsamer. Also meine Report-Seite lädt zum Beispiel viel langsamer als bei Leuten, die halt nur 20 Bücher in ihren Reports haben. Geschweige denn, ich könnte nicht annähernd, kann ich versuchen, über ein einzelnes Buch sozusagen mir nur das einzelne Buch anzeigen zu lassen in den Reports, weil dann lädt sich erstmal eine Liste von 27.000 Büchern und das kriegt Amazon nicht hin. Also es ist tatsächlich anscheinend nicht dafür gedacht, für das, was ich gemacht habe damals, muss man sagen.
Ja, Fun Fact auch nochmal, jetzt wo du sagst, dass du so viele Projekte hast. Ich habe letzte Woche irgendwie bei jemandem gehört, dass Amazon tatsächlich für jede ISBN, die die ausgeben, also wenn du ein Buchprojekt auf Amazon hochlädst, bekommst du dann die ISBN von Amazon, dass sie dafür irgendwie Geld bezahlen müssen. Das heißt, wenn du 27.000 oder 28.000 Projekte hast, dann mussten die schon ordentlich blechen für dich.
Deswegen mag Amazon mich wahrscheinlich auch nicht.
Ja, das kann sein. Was war dann deine erste Nische auf Amazon?
Meine erste Nische, also muss man ein bisschen differenzieren zwischen den verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe. Im Low-Content-Bereich war, glaube ich, das erste, was ich tatsächlich erstellt habe, so ein Zigarren-Journal. Also was, wo Leute eintragen konnten, welche Zigarre sie geraucht haben, wann, wie die ihnen geschmeckt hat und so weiter.
Das ist ja geil.
Ja, sowas habe ich damals noch so voll in händischer Arbeit gemacht. Ich weiß noch, das war Dezember 2018. Da hatte ich dann irgendwie mal was anderes verkauft. Da habe ich gemerkt, krass, das funktioniert ja. Und war dann so voll motiviert, habe mir solche Nischen rausgesucht, wo man so Journals machen kann. Habe die alle selber erstellt. Und ich glaube, das war so eins der ersten. Und dann habe ich auch noch so, weiß ich nicht, so Golf-Scorecards gemacht. Und ich habe jetzt lustigerweise gerade gestern habe ich wieder, glaube ich, 35 Exemplare verkauft von so einem Buch. Das war so ein Soccer-Coach-Template-Buch. Das war ein relativ großes Format, da war einfach nur ein Fußballfeld drauf. Ja. Und das halt 120 Mal. Und da kannst du halt als Coach so Spielzüge reinschreiben.
Profitiert wahrscheinlich auch von der Fußball-EM, die gerade läuft.
Oder? Ja, kann gut sein. Ja. Also generell verkauft es das nicht so stark. Aber in Amerika hat es jetzt gerade wieder jemand 35 Mal gekauft. Und ich meine, das ist dann auf Dauer, kommt da auch immer mal wieder ein bisschen was zusammen. Also das ist jetzt schon nicht zu verachten. Ja. Genau, das waren so im Low-Content. Und das andere hatte ich ja gesagt, sozusagen in der allerersten Folge, die ihr vielleicht schon gehört habt, wo wir unseren Podcast vorgestellt haben. Das war mein Coaching-Projekt. Und das war in der, jetzt mal so ganz grob, in der Nische Achtsamkeit für Mütter.
Meins kennen ja auch viele. Kann man ja auch auf Amazon noch bestaunen. Das Keto-Buch habe ich jetzt hier auch gerade vor mir liegen. Ziemlich witziges Projekt. Ich habe damals einfach auf dem US-Markt geguckt, was gut läuft, was so da so ein bisschen trendy war und auf Amazon Deutschland noch nicht angekommen war. Hat auch ziemlich gut funktioniert direkt. Ja, obwohl ich keine, und ich muss dazu sagen, ich habe selbst geschrieben und hatte keine Ahnung von dem Thema. Also ich habe mich wirklich reingearbeitet und es hat sich ziemlich gut verkauft und lange gehalten. Mittlerweile verkauft sich nicht mehr.
Aber hast du dich dann eigentlich auch selber Keto ernährt, als du das gelesen hast? Oder hast
Nö.
Du nicht gemacht?
Nö. Aber ich fand's interessant.
Ja, verstehe ich. Okay. Was würdest du aktuell als deine größte Stärke im ganzen Amazon-Business bezeichnen?
Das ist schwierig. Also ich glaube, meine größte Stärke ist einfach so, dieses Gesamtbild im Blick zu haben, dass ich quasi bei einem Buchprojekt genau sehen kann, woran es liegt, dass ich ein Buchprojekt gut verkauft oder schlecht verkauft. Also diese Muster, die man irgendwie mit den Jahren aufgebaut hat, dass man einfach direkt sieht, hey, bei dem und dem Buchprojekt funktioniert es einfach nicht, weil es nicht gut positioniert ist oder weil im Titel was falsch gemacht wurde oder weil die falschen Keywords genutzt wurden. Ich glaube, das ist so mittlerweile meine größte Stärke.
Würde ich auch sagen. Ich glaube, ich habe auch gerade überlegt und ich würde behaupten wollen, dass meine Stärke der Kontakt mit der Zielgruppe ist. Ich habe das Gefühl, mir fällt es immer im Gegensatz zu vielen anderen Leuten leicht, meine Zielgruppe zu identifizieren und die auch zu finden vor allem und mit denen in Kontakt zu treten. Also wirklich mir qualitatives Feedback von der Zielgruppe zu holen. Was ich früher mal super schwer fand und irgendwie dachte, das kriegt man doch gar nicht hin und es wird auch gar keiner machen. Aber echt festgestellt habe, dass wie viel das wert ist. Also das ist echt.
Das auf jeden Fall. Aber nervig ist es.
Es geht. Manchmal ist es auch ganz spannend. Wenn du merkst, dass die Leute Bock haben und dir Feedback geben wollen, dann finde ich es eigentlich immer ganz nice, muss ich sagen. Weil dann macht es irgendwie Spaß, weil dann ist es so eine Zusammenarbeit. Aber manchmal muss man sich so ein bisschen überwinden, diesen initialen Schritt auf die Zielgruppe zuzumachen.
Ja, und du musst Glück haben mit der Zielgruppe. Also wenn du die falsche Zielgruppe hast, da kann es auch sehr, sehr zäh sein.
Das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe bisher ganz gute Erfahrungen gemacht, aber bestimmt kommt es bald mal, dass es auch für mich schwer wird.
Gut, nächste Frage. Amazon KDP in 5 Jahren. Wo siehst du dich? Liegst du am Strand oder wie viele Bücher veröffentlichst du?
Also mein Ziel ist ja tatsächlich so, eigentlich, deswegen sage ich ja, also hatte ich auch bei der ersten Frage gesagt, Kleinverleger. Also ich will eigentlich wirklich Verleger sein, so ein bisschen. Das heißt, ich will tatsächlich eigentlich einen Verlag aufbauen. Ja, auf eine andere Art und Weise wie die klassischen Verlage. Aber das finde ich schon wichtig. Ich habe eigentlich sehr lange irgendwie eher halt einen Quantitätsansatz gefahren. Deswegen komme ich auch aus dem Low-Content, No-Content. Aber wirklich jetzt immer stärker diesen Qualitätsansatz zu fahren und nur noch mit Experten zusammenzuarbeiten und einfach wirklich hochwertige Bücher auf den Markt zu bringen, bei dem man auch irgendwie mit einem guten Gewissen dahinterstehen kann. Das ist wirklich was mir immer wichtiger geworden ist und was ich schon so sehe. In 5 Jahren, so weit plane ich halt nicht.
Ja, das ist, also 5 Jahre ist echt super lang. Ne?
Ich bin eher so der risikoaffine Typ. Ich plane vielleicht so die nächsten 3 Monate ungefähr. Und dann schauen wir mal, wo mich das hinbringt. Nee, ich glaube, also am Strand, weil du es so gesagt hast, am Strand würde ich nicht sein. Ich bin nicht, im Gegensatz zu dem, was ich halt früher attraktiv fand, ich bin nicht digitaler Nomade. Ich fühle mich zu Hause viel zu wohl. Ich will meine Freunde um mich herum haben. Ich will meine Familie da haben. Ich könnte nicht in Thailand leben. Irgendwie. Ich finde es cool, dass Leute das machen und ich bewundere das, aber es wäre nichts für mich. Ich brauche auch diese Sicherheit, die ich in Deutschland habe, alleine schon vom Gesundheitssystem. Deswegen sehe ich mich auf jeden Fall hier weiterhin. Ich fände es geil, irgendwie ein Team zu haben mit Leuten, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann, aber auch befreundet bin, auch wenn immer alle Leute sagen, das ist irgendwie schwierig, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Aber das ist mein Ziel, auch wenn es schwer ist, irgendwie, damit es das auch wert ist, finde ich. Und dann, ja, also, ja, ich denke, das ist so das Wichtigste. Ich glaube, mein Wunsch wäre, Leuten einen geilen Arbeitsplatz zu bieten. Das finde ich wichtig.
Cool. Ja, du hast eigentlich schon das gesagt, was mir auch wichtig ist. Also weiterhin am Start bleiben, Qualität hochhalten. Was ich so in die Zukunft mir reinwünschen würde, ist, dass Amazon einfach so ein bisschen die Möglichkeiten erhöht, dass man vielleicht auch selbst mal irgendwie Bücher drucken kann und die produzieren kann. Mhm. Oder dass Audible endlich in Deutschland verfügbar ist. Und dass man einfach so mehr Möglichkeiten hat, weißt du? Das würde ich mir wünschen. Ansonsten, wie du gesagt hast, viele Prozesse automatisieren, sich mehr so aus dem System rauszunehmen. Aber das ist mir in den letzten Jahren eigentlich schon ganz gut gelungen. Und natürlich irgendwie weiter top im Wissen zu bleiben. Also das treibt mich einfach am meisten an, immer irgendwie so am Zahn der Zeit zu bleiben. Irgendwie, dass man immer den Schritt voraus ist der Konkurrenz. Das treibt mich irgendwie so innerlich an.
Ja, was KDP vielleicht in den nächsten 5 Jahren mal schaffen könnte, ist, dass man vernünftig mit Farbdruck arbeiten kann.
Ja, das gerade so für Kochbücher und so weiter. Ne, ja, dass man da.
Dann würden sich so viele Nischen auftun auf einmal wieder neu. Das wäre super. Aber das könnte ich mir vorstellen.
Und die Bewertung, dass da einfach mal aufgeräumt wird, weil dann haben wir einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil. Ne? Alle die Leute, die das wirklich ehrlich und AGB-konform machen. Okay.
Das stimmt, ja.
Was findest du an Amazon KDP am besten und am schlechtesten? Beziehungsweise, also was sind so die Vor- und Nachteile?
Ja, finde ich eine gute Frage, weil ich finde, man darf das auch immer nicht alles zu, also viele Leute würden jetzt dazu tendieren, das immer alles so rosig zu sehen, aber es gibt einfach auch ganz klare Nachteile, die man auch benennen muss, mit denen man auch irgendwie umgehen können muss, würde ich sagen. Rein theoretisch würde ich jetzt sagen, erstmal Amazon KDP, was ich am besten finde, ist ganz klar, es bietet einem eine Möglichkeit, etwas zu verkaufen über die größte Verkaufsplattform, die es gibt in Deutschland aktuell. Ja, also das ist schon alleine, wir haben einen Zugang zum Markt, den wir ansonsten, von dem wir eigentlich nur träumen können. Ja, wir kriegen den fertigen Kunden quasi und müssen nur noch halbwegs das hinkriegen, unser Produkt gut zu präsentieren. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Wir sind unabhängig zeitlich gesehen, also wirklich auch örtlich gesehen. Das finde ich alles schon sehr, sehr cool. Es halt, sind so ein bisschen die klassischen Vorteile von einem Online-Business. Was ich nicht so gut finde, sind 2 Sachen. Einmal, also eigentlich hängt es auch ein bisschen zusammen, ja, und das würde ich jetzt auch nicht auf KDP, sondern auf Amazon beziehen. Wir sind natürlich immer eigentlich unterwegs zu Amazons Gnaden. Also was so die Erfahrung uns zeigt am Ende des Tages, wenn Amazon dich nicht will, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, es wird sich nicht ändern. wenn sie dich raushaben wollen, dann bist du draußen und kannst machen, was du willst. Auch wenn du nichts falsch gemacht hast, rein theoretisch. Dafür sind sie einfach groß genug, dass sie sich das leisten können. Und generell muss ich auch sagen, ich tue mich ein bisschen schwer manchmal mit Amazon, so aus einer, ich sag mal, moralisch-ethischen Sicht. Das muss ich einfach sagen, das ist was ich mir am Business immer ein bisschen schade finde, weil ich Amazon schon auch kritisch sehe. Aber es ist einfach das, womit wir uns zurzeit auseinandersetzen müssen. Es ist die Geschäftsmöglichkeit, die wir haben. Und mein Ziel wäre da, glaube ich, einfach, sich unabhängiger von Amazon zu machen und es halt wirklich mehr wie ein richtiger Verleger zu betreiben, das Geschäft irgendwann. Aber es ist halt der beste Einstieg in den Markt, den es gibt. Wie ist es bei dir? Wie siehst du Amazon und Amazon KDP vor allem?
Ja, also ähnlich. Also am meisten gefällt mir einfach, dass Amazon wirklich alles übernimmt, von A bis Z. Also ich kann mich an die Zeit zurück entsinnen, in der ich wirklich nur Amazon KDP gemacht habe. Und es ist halt super entspannt, ne? Weil du hast irgendwie keine Verpflichtungen, du kannst ja alles frei einteilen. Du lädst deine Buchprojekte hoch und managst ein paar virtuelle Assistenten, aber letztendlich macht Amazon den Rest. Also dieser Automatisierungsgrad, der fasziniert mich persönlich am meisten. Und am meisten nervt mich einfach also in zweierlei Maß irgendwie handeln. So. Auf der einen Seite sagen sie immer, ja, das und das darf man nicht und da muss man sich an die AGBs halten. Und auf der anderen Seite tolerieren sie so den größten Mist, wo man wirklich offensichtlich sieht, dass Leute sich einen Wettbewerbsvorteil im Markt verschaffen und es wirklich auch aktiv über Jahre hinweg dulden. Also das nervt mich einfach. Es ist einfach zum Teil nicht fair. Ja, ich bin der Letzte, der sich da so extrem drüber aufregt. Ich glaube, man muss es akzeptieren und muss sich einfach auf die Vorteile fokussieren, die halt riesig sind, aber sowas nervt halt einen doch dann schon.
Es ist halt Vor- und Nachteil, ne? Amazon ist halt für alle offen und damit ist es für Leute wie uns offen, die probieren wirklich hochqualitative Sachen zu leisten, aber halt auch für die Idioten offen, die halt irgendeinen Blödsinn verkaufen und den dann auch noch mit Rezensionen hochpushen, sodass sie einfach Kunden täuschen. Das ist halt das Problem. Ja. Es ist tatsächlich für alle offen, leider.
Aber da machen wir nochmal eine Special-Folge zu. Ja, Rezension ist ja auch so ein Riesenthema. Okay, dein bestes Erlebnis in KDP. Schieß los.
Mein bestes Erlebnis war tatsächlich noch, als ich noch Low-Content gemacht habe, beziehungsweise es war ein No-Content-Buch sogar, das war im März 2019, ich merke mir sowas eigentlich immer ganz gut, da hatte ich ein Buch und es hat sich an einem Tag in Amerika 350 Mal verkauft und damals war ich noch so, weiß ich nicht, bei 6 oder 10 Einheiten normalerweise am Tag und auf einmal habe ich gesehen, wie dieser Sales-Balken in meinem Dashboard einfach immer weiter gewachsen ist. Ich habe so alle 2 Minuten aktualisiert und da sind immer so 50 Einheiten dazugekommen. Dann habe ich irgendwann gesehen, krass, 350 Einheiten, das waren irgendwie $900, die ich damit dann gemacht habe. Ja. Und da war ich richtig geflasht. Und ich glaube, da war auch so der Moment, wo ich so gemerkt habe, krass, das ist einfach möglich so. Das kannst du damit erreichen, dadurch, dass Amazon das halt überall anbietet, deine Sachen. Und wie du schon sagst, ich muss es halt nicht selber verpacken, sondern sie machen das und ich kriege dafür noch Geld. Das war ein crazy Erlebnis, was mir echt die Augen geöffnet hat.
Ja, bei mir, also ich habe so irgendwie so 2 Schlüsselmomente. Einmal war es ganz am Anfang, als ich quasi noch im Studium war und meine Buchprojekte liefen und ich mich dann aber irgendwann wieder auf die Bachelorarbeit fokussieren musste und ich konnte gar kein KDP mehr machen. Also es lief einfach so weiter und ich konnte keine Zeit mehr investieren und meine Einnahmen sind trotzdem angestiegen. Und das war so ein krasser Schlüsselmoment, wo ich mir gesagt habe, boah, krass, es ist wirklich möglich, ohne Zeiteinsatz Geld zu verdienen. Und es läuft einfach weiter. Und da fiel auch so innerlich bei mir die Entscheidung, dass ich das einfach weitermachen möchte, ja, und kein Master. Und die zweite Situation war dann schon ein bisschen später noch. Und da hatte ich mal ein Spiralschneider-Kochbuch. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal öffentlich erzählt habe, aber ich hatte ein Spiralschneider-Kochbuch und dann war irgend so ein Aktionstag wieder auf Amazon. Ich weiß nicht, ob das schon der Prime Day war oder irgendwie sowas. Und da waren diese Spiralschneider voll im Trend und Amazon hat die brutal über die Startseite beworben. Und dadurch, dass diese Spiralschneider-Geräte sich so gut verkauft haben, habe ich an einem Tag, ich weiß nicht mehr, wie viele Exemplare es waren, aber es waren abartig viele. Und es war so ein geiler Moment, als ich nächsten Tag reingeguckt habe und gesehen habe, wie viel ich tatsächlich am Ende des Tages verkauft hatte. Brutal.
Ja, sowas ist voll crazy. Also fühle ich auch, ja. Was würdest du jemandem empfehlen, der quasi heute mit KDP startet? Was würdest du sagen, worauf sollte man sich fokussieren? Wie sollte man vorgehen? Was ist da dein bester Tipp?
Auch schwierige Frage, sich so auf eine Sache zu fokussieren. Ich glaube, am wichtigsten ist es, irgendwie den Prozess im Blick zu haben. Also ich glaube, gerade als Anfänger wirkt vielleicht alles super komplex, ja, irgendwie Gewerbe anmelden und dann Bücher schreiben lassen und Designer und Plattform und Marketing. Also mir hilft es zumindest immer, wenn ich so einen riesen Berg von Aufgaben habe, was super komplex ist, dass ich dann irgendwie mir alles einmal visualisiere, mir irgendwie Notizen mache und dann Schritt für Schritt es abarbeite. Weil sonst ist man irgendwie wie gelähmt am Anfang. Und ich sehe immer wieder Leute, die dann irgendwie vor dieser großen Aufgabe dann doch zurückschrecken. Ja, dabei ist es gar nicht so krass, wenn man es sich einfach mal aufgeschrieben hat.
Ja. Das stimmt, generell hilft mir das auch. Also ich bin auch so, dass ich sage, wenn ich irgendwie merke, oh krass, also wie so ein Mental Load, also ich muss so viel beachten und an so viel denken, das dann aufzuschreiben und wirklich Stück für Stück zu machen, finde ich auch wichtig. Ich glaube, das wäre nicht das, was ich jemandem beim ersten Mal empfehlen würde, weil mein Gefühl ist, ich glaube, gerade beim ersten Buch, der Prozess ist, würde ich sagen, dafür dann noch manchmal zu individuell, je nach Buchprojekt irgendwie. Mhm. Das heißt, ich glaube, mein erster Tipp wäre, und das hört sich so ein bisschen klischeehaft an, aber es passt auch ein bisschen zu dem, was ich gesagt habe, was meine größte Stärke ist, wirklich von Anfang an mit der Zielgruppe zusammenzuarbeiten. Also zu gucken, was sagt die Zielgruppe zu dem, was ich machen möchte, und es sozusagen wirklich bewerten zu lassen. Weil so häufig, und das haben wir ja auch schon ganz oft erlebt, ist es irgendwie so, dass man oder auch Coaching-Teilnehmer von uns denken, okay, ich habe irgendwie die Zielgruppe gecheckt, ich weiß, was die wollen und wie das gelöst werden soll, ich weiß, welches Cover die cool finden. Aber ganz oft ist es eigentlich so, dass wir überhaupt nicht wissen, was die Zielgruppe will und es immer nur annehmen. Und sich dann wirklich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, sie zu fragen, mit ihr zusammenzuarbeiten, so schafft man, glaube ich, nachhaltige Projekte. Und ich würde halt von Anfang an wirklich mittlerweile voll auf Qualität setzen und nicht mehr irgendeinen Scheiß veröffentlichen, sondern wirklich sagen, ey, einfach, dann brauche ich lieber 3 Monate länger ein vernünftiges erstes Projekt, was ich auch wirklich vorzeigen kann und lerne was, als irgendwas schnell rauszuhauen. Ich glaube, das ist das, was ich allen empfehlen würde, wirklich von Anfang an eine Qualität setzen und mit der Zielgruppe zusammenarbeiten.
Ja, sehr gutes Schlusswort. Ich denke mal, dann machen wir heute Feierabend, Jonathan.
Ja.
Vielen Dank dir, vielen Dank auch wieder jedem Zuhörer, und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.